Liebe Zuhörer, liebe Gottesdienstbesucher, ich möchte mich auch wirklich sehr herzlich bedanken für diese Zeit, für diese Woche hier und dass ich für die Einladung, dass ich hier sein durfte. Danke auch an die Gemeindeleitung für die gute Zusammenarbeit und dass wir das so gemeinsam auch getragen haben, das, was uns auf dem Herzen liegt. Danke auch für alle gute und schöne Begegnungen, die ich hatte hier, für das Wiedersehen und in verschiedenen, jedem Tag war ich woanders zu Mittag. Danke für eure Gastfreundschaft. Ich weiß, jeder erwartet jetzt von der Familie Karlsson, dass ich was sage. Ja, die würde ich mich auch herzlich bedanken. Interessant war, diesmal hatte ich nichts für Kopf und für Haare bekommen. Das war jetzt diesmal weg. Wahrscheinlich hat das keinen Zweck mehr in deren Augen, dass es schon alles sich erledigt hat. Auf jeden Fall für die herzliche Art will ich mich herzlich bedanken. Es war auch für mich eine sehr intensive und schöne Zeit hier. Ich möchte heute Morgen das letzte Kapitel oder das letzte Gleichnis aus dem Lukas 15 mit euch nochmal einfach anschauen. Dieser junge Mann, der sich einfach auf den Weg macht. Es ist interessant, es gibt in unserer Gesellschaft ein sehr interessantes Phänomen, dass Menschen, die eigentlich in festen Beziehungen leben, Menschen, die eigentlich sehr verwurzelt sind in ihrer ganzen Art, wie sie leben, mit den Verwandten und so weiter um sich herum, plötzlich, urplötzlich auf die Idee kommen, alles hinter sich abzubrechen. Das heißt, alle Brücken, alle Beziehungen zerbrechen. Was bringt Menschen dazu, von einem Tag auf den anderen, wir erleben das in der Gesellschaft tausendfach, dass Menschen, getrieben von diesem Gedanken der Selbstfindung, plötzlich alles um sich herum abbrechen und sich quasi auf dem Weg nach sich selber machen, das heißt auf dem Weg, sich selbst zu finden. Darum geht es heute Morgen. Aber wie das auch in jedem Abend war, möchte ich natürlich auch ein Beispiel der Verlorenheit aus unseren Nachrichten euch kurz zeigen am Anfang. Und zwar hatten wir 2010 eine interessante Geschichte. Da waren nämlich 33 Bergarbeiter in Chile in dieser Mine verschüttet geworden. Das heißt, es gab da eine Explosion und im Schacht sozusagen ist hier ein bisschen schlecht zu sehen, vielleicht kann man das Licht ein bisschen runterdimmen. Und deshalb waren diese Arbeiter waren alle abgeschnitten. Hier gab es eine Explosion bei diesem Schacht und diese Arbeiter waren hier in dem Raum gefangen, über 600 Meter in der Tiefe und kamen dort nicht raus. Man dachte, da ist keiner überlebend, bis man plötzlich irgendwie auch Signale gehört hatte, dass dort Menschen leben. Und man hat dann quasi eine Bohrung gemacht. Man hat eine Bohrung, erst die erste Bohrung, da kam man nicht weiter. Dann hat man die zweite Bohrung über 600 Meter quasi nach unten gemacht und ist dann durchgestoßen zu diesen Bergarbeitern. Und das Interessante war, man hat dort einen Lift gebaut, dass sie gerettet werden konnten aus dieser Tiefe. Und dieser Lift, das kann man hier kurz ein bisschen sehen, dieser Lift da, befand sich quasi nur eine Person. Eine Person konnte Platz haben, um gerettet zu werden. Und so wurden sie 2010 am 13. Oktober einer nach dem anderen einzeln rausgeholt. Und ich finde das so ein gewaltiges Bild, genau das, was Gott auch macht. Gestern haben wir so ein bisschen über den Preis nachgedacht, was es gekostet hat, diese Rettung zu machen oder dieses, was es Gott gekostet hat, was er bezahlt hat, damit wir gerettet werden können. Heute ist das wieder so ein Aspekt, dass jeder Einzelne nur gerettet werden kann. Das heißt, man kann nicht als Gruppe, als Familie, als Verwandtschaft, man ist nicht automatisch gerettet, weil meine Eltern irgendwie an Gott glauben. Das heißt, jeder muss diese Entscheidung persönlich treffen, in diesen Lift zu steigen und dann quasi aus der Tiefe heraus gerettet zu werden. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt heute Morgen. Ich möchte natürlich auch so, wie wir das Abend für Abend immer wieder auch die Information der Bibel dazu heute Morgen nochmal nennen. Verlorenheit ist gleich Sünde. Das heißt, Definition der Bibel ist Trennung von Gott, Absonderung von Gott und damit natürlich auch Trennung vom Leben im umfassenden Sinne, wie Gott es sich gedacht hat. Sünde ist gleich Zielverfehlung. Wir sind in falscher Richtung unterwegs. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz hat Jesus Christus eine Möglichkeit der Rettung geschaffen. Eine sogenannte Rettungskapsel, kann man das so vielleicht so auch darstellen, in Beziehung mit Gott zu kommen. Gerettet wird ein Mensch durch eine persönliche Entscheidung für Jesus. Und diese Entscheidung ist nur zu seinen Lebzeiten möglich. Das heißt, wenn er einmal gestorben ist, kann man diese Entscheidung nicht mehr nachwirkend nochmal treffen oder rückwirkend erwirken, geht es nicht. Im ewigen Leben nach dem Tode des Menschen gibt es nur zwei Aufenthaltsorte für den Menschen, für die Geretteten der Himmel und für die Verlorenen die Hölle. Das ist so die Information, die die Bibel zu der Verlorenheit gibt, sozusagen. Und das ist das, wofür wir aufrufen. Wir rufen zur Rettung aus der Verlorenheit auf. Wir rufen nicht nur Rettung aus der Verlorenheit hier in diesem Leben, sondern wir rufen Rettung aus der Verlorenheit im ewigen Leben auch auf. Das ist natürlich das Entscheidende. Das heißt, aber lass uns kurz zu dieser Geschichte kommen. Noch einmal ganz von vorne beginnen. Wisst ihr, dieser Gedanke, nochmal von vorne beginnen, ist ein Gedanke, der tausende und Millionen Menschen antreibt. Und wir wissen das auch selber. Nochmal von vorne beginnen, ihr lieben Hausfrauen, das ist ja ganz interessant, wenn wir als Männer manchmal nach Hause kommen und plötzlich die ganze Wohnung auf dem Kopf steht und alles verschoben ist, alle Möbel stehen woanders, kennt ihr das? Und man wundert sich schon und die Frau sagt, ach, da müsste mal was Neues rein, da musste mal wirklich frischer Wind rein, das musste jetzt mal ganz anders sein. Dieser Gedanke, neu anzufangen, der steckt uns in den Knochen. Das heißt, aber viele Menschen machen sich auf diesem Weg da hin und wisst ihr, ein alter Mann hatte mal gesagt, sagte zu mir immer wieder, mit dem Wissen und der Erfahrung von heute noch einmal 20 Jahre alt sein, das wär's doch, oder? Wisst ihr, der Sänger, der Schlagersänger Willi Schneider sang in einem Schlager dazu, man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals. Nun, in seinem nächsten Lied sang er dann schon wieder, schütt die Sorgen und ein Gläschen Wein, was auch immer. Udo Jürgens, ein Schlagersänger, meint, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Das heißt, irgendwann neu anzufangen, komplett alles hinter sich zu lassen, steckt uns in den Knochen, diese Selbstfindung, diesen Neuanfang. Und lass mich etwas sagen, das ist nicht etwas Verkehrtes. Neu anzufangen hat Gott in dein und mein Leben hineingelegt. Diesen Wunsch, diese Sehnsucht, neu anzufangen. Immer wenn ein Mensch verkrustet, wenn sein Leben sich wirklich in irgendwelche Bahnen verliert, hat Gott in ihm diesen Impuls gelegt, neu anzufangen. Das ist etwas, das ist ein Geschenk Gottes. Aber dass wir gerade in diesem Impuls verloren gehen, das ist das, was der Willi vorhin auch sagte. Das ist das größte Problem sozusagen. Es ist wie beim Aufsatzschreiben. Kennt das doch alle, nochmal ganz neu anzufangen. Da haben wir schon ein Stück beschrieben und dann reißen wir das Blatt raus und wir nehmen wieder ein leeres Blatt und fangen wieder ganz von vorne an. Das ist der Wunsch, der in unseren Herzen immer wieder da ist. Ja, wenn doch unser Leben noch einmal ganz von vorne beginnen könnten, was würden wir nicht alles anders, besser und richtiger machen? Ach, wir Russlanddeutschen kennen das doch, liebe älteren Geschwister, dieses mit dem Bauen der Häuser. Man hat gerade ein Haus gebaut und sagt, wenn ich jetzt noch einmal bauen würde, wow, da würde ich vieles anders machen. Und das ist ja bei vielen Russlanddeutschen auch so, man begrüßt sich ja früher immer so, hieß es ja, und hast du schon gebaut? Heute sagt man, und wie viel Mal hast du schon gebaut? Also das heißt, wir haben immer wieder neu begonnen, weil wir das noch ein bisschen besser machen würden. Dieser Gedanke, neu anzufangen, steckt uns in den Knochen. Wir würden alles richtiger und besser machen. Wie viele Fehler würden wir vermeiden? Sackgassen umgehen, versuchen und widerstehen. Wirklich? Wahrscheinlich würden wir andere Fehler machen, andere Umwege laufen und nur anderen Versuchungen erliegen. Wenn wir mit dem Wissen und der Erfahrung von heute noch mal 20 Jahre alt wären, wenn, aber das geht nicht. Die Zeitmaschine, liebe Zuhörer, ist noch nicht erfunden und in den Fahrstühlen, da wird man auch nicht jünger, kann ich euch sagen. Wir träumen von den Reichen und von den Schönen. Wir wollen in deren Haut stecken. Am besten so sein wie sie. Am besten von den Leuten, die es vom Tellerwäscher zum Millionär gebracht haben. Da sind wir hin und hängen ihre Poster bei uns in der Wand, weil wir sagen, das sind die Vorbilder, das sind die Menschen. Wisst ihr, ein Humorist, der beschreibt in einem kleinen Gedicht das folgendermaßen. Er beschreibt das so: Oft führt man gern aus seiner Haut, doch wie man prüfend um sich schaut, erblickt man ringsum lauter leere Häute, in die zu fahren auch nicht Freude. Du wirst feststellen, dass der Mensch, den du bewunderst und du beneidest, wo du sagst, hey, in dessen Haut würde ich gerne stecken, der ist auch nicht in seiner Haut. Der sucht sich auch jemand anderes als Vorbild. Er ist auf dem Weg der Selbstfindung. Und dann sagt man plötzlich, hey, in seiner Haut möchte ich nicht stecken. Das ist schon ganz eigenartig. Liebe Zuhörer, noch einmal ganz neu anfangen. Dieser Slogan treibt Millionen Menschen heute in unserer Gesellschaft zum Schönheitschirurg. Die Schönheitschirurgie boomt und sie verspricht, aus den in den Jahren gekommenen neue Menschen zu machen. Was eigentlich als Unfallchirurgie begonnen hat, macht inzwischen die Menschen verrückt. Junge Menschen lassen sich liften, spritzen, pumpen, saugen und nicht wenige behaupten nach so einem Eingriff, sich wie neugeboren zu fühlen. Lasst uns alles vergessen und wieder neu anfangen. Dieser Slogan, liebe Zuhörer, füllt ganze Wartezimmer von Psychologen und Psychiatern. Und wisst ihr, unsere Werbung spielt genau mit diesem Gedanken. Die Werbung in unserer Gesellschaft spielt mit dem Gedanken, wirklich wieder neu anzufangen, alles abzubrechen, alles kaputt zu machen. Ich möchte euch einen Videoclip kurz zeigen von der IKEA-Werbung. Und dann könnt ihr vorstellen, was jemand bereit ist oder fähig ist zu tun, um neu anzufangen. I'm gonna start with the hall, take the pictures off the wall and burn them.
Dich neu in dein Zuhause. IKEA.
Du, ich brauche meine Gitarre.
Oh, die Gitarre ist nicht mehr da. Die ist kaputt. Die Gitarre ist nicht mehr da, liebe Zuhörer. Was unsere Werbung spielt, genau mit diesem Gedanken, alles hinter sich abzubrechen, alles kaputt zu machen und einfach neu beginnen, neu anzufangen. Wusstet ihr zum Beispiel, als 1989 die DDR-Mauern gefallen sind, dass dort ein halbes Jahr später eine regelrechte Partnerflucht sich begangen ist. Das heißt, es sind Familienväter, Familienmütter einfach von heute auf morgen geflohen nach dem Westen, haben sich irgendwo versteckt, konnten nicht aufgefunden werden. Und man hat das regelrecht in der Zeitung gelesen, dass es ein großes Problem war. Die Menschen sind einfach geflohen, sie wollten alle neu anfangen, sie haben alles hinter sich abgebrochen, sie haben die Familien verlassen. Sie haben alles kaputt gemacht hinter sich, um nur von dem Gedanken getrieben, neu anzufangen. Man wusste gar nicht, wie man diesen Menschen, die da zurückbleiben, helfen konnte in dieser schwierigen Situation. Wisst ihr, Kinder müssen heute damit rechnen, während ihrer Kindheit mehrmals die Familie zu wechseln. Wir entwickeln uns von der Mehr-Kind-Familie zu Mehr-Familien-Kind. Mehr-Familien-Kind ist heute eigentlich der Slogan für unsere Gesellschaft. Das Motto unserer Gesellschaft heißt, bleib in Bewegung, geh keine Bindungen ein, bring keine Opfer. Das sind die Kennzeichen der sogenannten flexiblen Gesellschaft. Und wisst ihr, amerikanische Soziologen machen darauf aufmerksam, dass ein Mensch innerhalb 40 Arbeitsjahre wenigstens 11-mal die Stelle wechselt und seine erlernten Kenntnisse wenigstens 3-mal austauscht. Neu anzufangen, nochmal neu anzufangen, das steckt uns in den Gliedern. Das ist etwas, was viele Menschen in sich tragen, gerade junge Menschen, die noch die Zukunft vor sich haben, haben das so intensiv in sich. Und genau das treibt unsere Geschichte eigentlich heute Morgen an. Dieser junge Mann, er ist plötzlich, das ist von heute auf morgen, es steht in der Bibel überhaupt nicht, dass er Stress mit seinem Vater hatte. Es steht nicht, dass er es zu Hause langweilig war. Es steht nicht, dass er zu Hause Stress bekam, dass es ihm zu eng wurde. Es steht nur einfach, dass er zu seinem Vater geht und sagt, weißt du was, gib mir mein Erbe. Das Interessante ist, dass es erst so hart macht, einem Vater damals, in der damaligen Situation zu sagen, gib mir mein Erbe, bedeutet, mir wäre es lieber, du wärst eher heute tot als morgen. Und ich kann es schon nicht mehr abwarten. Ich möchte es heute haben. Ich möchte überhaupt keine Beziehung mehr zu dir haben. Dabei hatte er keinen Stress mit seinem Vater. Das ist dieser Gedanke, der plötzlich in einem Menschen wach wird und er schlägt alles hinter sich. Zerschlägt alles hinter sich und bricht alle Beziehungen ab. Aber ich möchte euch einladen, diese Geschichte vielleicht aus der heutigen Sicht ein bisschen näher kennenzulernen. Schaut euch dieses Video an.
Bist du jemals müde geworden von dem Leben, das du Tag für Tag führst? Ich bin es. Beziehungsweise muss ich sagen, ich war es. Schau, im Normalfall sieht es so aus. Du lebst dein Leben, deine Eltern sterben und du kriegst das, was sie dir hinterlassen haben. Aber das war mir einfach nicht genug. Ich wollte mein Erbe jetzt haben. Also entschied ich, etwas dagegen zu tun. Also ging ich eines Morgens zu meinem Vater und sagte zu ihm,
Papst, ich möchte das, was mir zusteht, jetzt schon haben. Mein jüngster Sohn kommt zu mir und sagt, ich möchte das, was mir zusteht, jetzt schon haben. Also in dem Moment hätte ich ihm wirklich gerne das gegeben, was ihm zusteht. Ich meine, ich habe ihn in die Welt gesetzt und ich kann jederzeit einen neuen wie ihn machen. Aber er ist mein Sohn und ich liebe ihn. Also gab ich ihm das Geld und das Letzte, was ich von ihm hörte, war...
Ich war raus aus diesem Ort. Es gab so viel interessantere Orte, die ich sehen musste. Leute, die ich kennenlernen musste. Also war das Erste, was ich tat...
Er verlief sich. Ich meine, ich liebe ihn, er ist mein Sohn, aber er ist nun mal wirklich nicht der Hellste. Soweit ich weiß, musste er 4-mal nach dem Weg fragen, bevor er überhaupt aus dem Ort herausfand.
Hey, wisst ihr was? Es waren 3-mal, okay? Und einmal war es noch nicht mal meine Schuld. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was der Typ mir eigentlich erklären wollte. Es war vielmehr so, alles klar, geh bitte weiter. Die Sache ist die, ich kannte den Weg nicht, weil er mir nie gezeigt wurde.
Geh dort nicht hin.
Okay, also der Punkt ist, ich war endlich raus aus diesem Ort. Und ich hatte viel mehr Freunde, als dass ich mit ihnen allen hätte was machen können. Ich meine, ich aß wie ein König, hatte die feinsten Klamotten und die Damen, was soll ich dazu noch sagen?
Eines kann ich euch zu den Damen sagen. Sie waren Frauen, definitiv keine Damen.
Okay, okay. Ist ja auch egal. Der Punkt ist, das Leben war so gut. Bis
meinem Sohn das Geld ausging.
Es war einfach keine Arbeit zu finden. Ich meine, ich habe mich wirklich darum bemüht, eine Arbeitsstelle zu finden. Schließlich habe ich dann eine Arbeit als Manager gefunden.
Map.
Also es war eine Angestelltenposition, die relativ...
Map.
Ich arbeitete in der Lebensmittelindustrie.
Was so viel bedeutet wie?
Ich fütterte Schweine. Ich hasste diesen Job. Ich hasste ihn so sehr. Sie bezahlten so schlecht. Ich konnte mir täglich noch nicht mal meine Wohnung leisten. Ich konnte mir täglich noch nicht mal was zu essen kaufen. Und dann wurde ich schmerzhaft daran erinnert, wie gut die Arbeiter meines Vaters es hatten. Es war ein ständiger Todeskampf. Tag für Tag. Tag für Tag für Tag.
Tag für Tag hielt ich Ausschau und hoffte, dass mein Sohn zurückkehrt. Den Schmerz, den ich in meinem Herzen fühlte, war der schlimmste, den ich je gespürt habe. Aber eines solltet ihr nie vergessen. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe niemals aufgegeben. Ich wusste, es würde eines Tages passieren.
Und dann traf es mich. Ich erkannte, dass der niedrigste Arbeiter meines Vaters es besser hatte wie ich. Immerhin hatte er jeden Tag etwas zu essen. Immerhin hatte er jeden Tag einen Schlafplatz. Und ich hatte keines dieser beiden Dinge. Also fing ich an nachzudenken.
Aber was ist, wenn er gar nicht darüber nachdenkt, zurückzukommen? Oder wenn er zu stolz ist? Nein, so ein Quatsch. Ich werde ihn ganz bestimmt wiedersehen.
Wiedersehen. Dieser Gedanke ging mir einfach nicht aus dem Kopf, seitdem ich die Reise von meinem Elternhaus begonnen habe. Ich meine, ich habe getan, was ich getan habe. Und ich weiß, dass es nicht wieder rückgängig zu machen ist. Und ich konnte von meinem Vater wirklich nicht mehr verlangen, mich als seinen Sohn wieder zu akzeptieren. Also dachte ich mir, dass er mich vielleicht als seinen neuen Arbeiter einstellen könnte. Vielleicht würde er das tun. Aber nur vielleicht.
Vielleicht ist dies der Tag, an dem mein Sohn zurückkehrt. Vielleicht ist dies der Tag. Das sage ich mir jeden Morgen. Vielleicht ist dies der Tag, an dem ich meinen Sohn von der Ferne heranlaufen sehe, wie er langsam näher kommt, zu mir zurück nach Haus.
Zu Hause. Diese Worte bedeuten so viel. Sicherheit, Geborgenheit, Liebe. Einfach zu Hause. Ich konnte nicht fassen, dass ich noch einige hundert Meter von diesem wunderbaren Ort entfernt war.
Ich saß auf der Terrasse, da sah ich ihn vom Weiten heranlaufen.
Er stand auf und rieb sich die Augen und wollte sich vergewissern, ob ich es bin, der da gerade auf ihn zukommt. Aber dann begann ich mich zu fragen, was ist, wenn er mich nicht wiederhaben möchte? Was ist, wenn ich zu ihm komme und er zu mir sagt,
ich hab's dir doch gesagt. Einige würden mit den Augen rollen, wenn sie wüssten, wie oft ich an meinen Sohn denken musste. Aber ich wusste, dass er zurückkommt. Ich wusste es einfach.
Ich wusste, dass es eine dumme Aktion war. Und ich wusste, dass ich am besten nicht fortgegangen wäre. Also blieb ich stehen.
Er stand einfach so da.
Ich konnte mich nicht bewegen.
Ich wiederum konnte nicht einfach so dastehen, also.
Er sprang. Mein Vater sprang von der Terrasse herunter und rannte mir entgegen. Er freute sich einfach wie ein kleines Kind über etwas. Und dann traf es mich. Er freute sich über mich. Wollt ihr wissen, was ich dann tat? Ich rannte.
Mein Herz schlug so schnell, ich wollte einfach nur zu ihm.
Ich habe ihn noch nie so schnell laufen gesehen. Er rannte mit ausgebreiteten Armen auf mich zu und rief: Willkommen zu Hause!
Willkommen zu Hause! Aber ich wusste nicht genau, ob er es gehört hatte. Also rief ich es wieder und wieder. Das Einzige, was ich in dem Moment wollte, war, ihn einfach nur in den Arm zu halten. So wie damals, als er noch ein kleiner Junge war. Und als ich näher kam, sah ich, wie ihm dicke Tränen im Gesicht standen.
Er weinte.
Es waren Tränen der Freude. Und wisst ihr, was mein Sohn als nächstes tat?
Ich sprang. Ich meine, ich war nervös, ich war aufgeregt. Also sprang ich wortwörtlich auf ihn zu. Wisst ihr, was mein Vater tat?
Ich bin umgefallen. Ich meine, er ist ein ziemlich großer Junge.
Und dann umarmte er mich, wie es nur ein Vater tun kann. Ich konnte nicht aufhören zu sagen, es tut mir so leid. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich verdiene es nicht länger, dein Sohn zu sein.
Mein Sohn ist zurück. Bringt ihm frische Kleider, bringt ihm was zu essen. Wir werden feiern, denn mein Sohn ist zurück.
Ich denke, es war Hoffnung. Hoffnung, die mir den Mut gegeben hat, diese Reise anzutreten. Hoffnung, die mich all die Kilometer lang getragen hat. Die Hoffnung, dass mich mein Vater zurücknehmen würde, all das Vergangene vergeben könnte.
Vergeben. Es ist alles vergeben. Alle Schande, alles Leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Denn mein Sohn war verloren und nun ist er zurückgekehrt.
Dass wir diese Liebe des Vaters spüren in diesem Gottesdienst. Ich bete dafür, dass wir das, was Willi gerade auch in der Einleitung gesagt hat, dass wir das spüren. Dass Gott da mit seinen ausgebreiteten Armen steht. Und man bereitet sich für eine Predigt vor und man betet für eine bestimmte Wirkung, was einem sehr wichtig ist. Und ich habe selber geweint, als ich mich darauf vorbereitet habe, weil es mich wieder so gepackt hat, dass Gott mich in seinen Armen genommen hatte und ich als Christ wieder ihm entgegengelaufen bin. Wisst ihr, ich glaube, es gibt sehr viele Menschen. Es gibt Menschen, die vielleicht Berührung mit Gott hatten. Vielleicht gibt es Menschen heute Morgen hier, die Berührung mit Gott hatten, die vielleicht schon irgendwie als Kinder vielleicht sich irgendwann bekehrt haben. Aber gerade in dieser Zeit des Erwachsenwerdens so eine Situation entstanden ist, so eine Situation gekommen ist, wo man von dem inneren Drang nach Freiheit so gepackt wurde, auf dem Weg der Selbstfindung einfach alles zerbrochen hat hinter sich. Und gesagt hat, nee, das ist alles nicht okay. Eigentlich nicht gegen Gott, sondern weil man diesen Druck von innen her so gespürt hat. Mag sein, dass heute Menschen da sind. Ich glaube, dass Gott heute ganz, ganz besonders da spricht und sagt, ich warte auf dich. Es ist wie der Vater, der auf seinen Sohn wartet. Wisst ihr, es gibt sehr viele Menschen, die sich auf den Weg machen, sich selbst zu finden und dabei komplett verloren gehen. Die Bibel nennt diese Verlorenheit. Und ich möchte mit euch noch über ein paar Dinge in dieser Geschichte noch mal konkret nachdenken. Und da steht hier, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er es verschwenderisch lebte. Wisst ihr, alles zusammenbringen bedeutet wörtlich alles in Geld umwandeln. Es ist außergewöhnlich, dass der jüngere Sohn sein Erbteil in wenigen Tagen verkaufte. Warum? Im Nahen Osten wird schon bei kleinsten Transaktionen tagelang verhandelt. Der jüngere Sohn wollte das aber nicht und verkaufte stattdessen um jeden Preis. Die Folge war, dass er sein ganzes Erbteil billig verkaufen musste. Er hat ihn also zu einem Schleuderpreis vertrieben. Der Grund für dieses Verhalten liegt in der Verachtung seines Tuns für das Dorf. Keiner hätte sein Verhalten gut geheißen und so verließ er eilig seine Heimat und seine Familie und ließ zerstörte Beziehungen und einen verzweifelten Vater zurück. Liebe Freunde, das ist sehr wichtig zu wissen vom Hintergrund. Er hatte ja Anspruch auf ein Drittel des ganzen Erbes. Gestern haben wir schon ein bisschen gehört, wie groß dieses Land war, das der Vater hatte. Und der Vater musste jetzt in einem Tag oder in zwei, drei Tagen dieses ganze Land in drei Drittel teilen. Zwei Drittel gehörten dem älteren Sohn und ein Drittel dem jüngeren Sohn. Aber der jüngere Sohn, Erbteil nehmen heißt, er müsste sich für dieses Land kümmern. Er musste sich um dieses Land kümmern. Er müsste um die Arbeiter, die dort beschäftigt waren, musste er sich kümmern. Er müsste das verwalten. Aber das wollte er nicht. Das war ihm absolut egal. Er wollte das verscherbeln so schnell wie möglich. Er wollte Geld haben. Und das war das Problem. Die Familie musste in ein paar Tagen alles quasi verschenken, fast kann man so sagen, in dieser Situation. Das heißt, über die ganze Familie, über den ganzen Betrieb gab es eine große Schande. Sie verloren Land. Was in diesen Tagen alles so passiert, aber das war dem jungen Mann alles egal. Er hatte nur einen Wunsch, raus hier, weg hier. Und noch etwas war sehr gefährlich. Es gab eine jüdische Sitte, sie hieß Ketzaza. Eine jüdische Sitte, das heißt, wenn ein Sohn mit seiner Familie bricht, wenn er weggeht von zu Hause, wenn er alles, die Beziehungen zerstört, wenn er es kaputt macht, dann wurde vom Dorfältesten über diesen Sohn Ketzaza ausgerufen. Ketzaza hat eine ganz besondere Bedeutung. Ich möchte das euch kurz zeigen. Der Sohn ging mit seiner Entscheidung ein großes Risiko ein. Sollte er sein Geld unter den Heiden verlieren, hätte er niemand mehr. Er hatte nicht mal mehr die Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Keiner würde ihn aufnehmen. Der Grund dafür ist die jüdische Sitte namens Ketzaza. Ketzaza bedeutet das Abschneiden. Würde ein jüdischer Junge sein Erbe unter Heiden vergeuden und dennoch zurückkommen, würde die Dorfgemeinschaft einen großen Tontopf vor ihm zerschmettern und rufen, du bist von deinem Volk abgeschnitten. Das heißt, er ging hier ein riesengroßes Risiko ein. Er könnte nicht mehr zurückkommen. Er durfte nicht mehr zurückkommen. Er konnte sich nicht erlauben, noch einmal im Dorf gesehen zu werden, denn über ihn wurde Ketzaza ausgerufen. Das heißt, du bist abgeschnitten. Selbst wenn deine Verwandtschaft es möchte, das Dorf hat ihn quasi verdammt oder quasi ausgeschlossen aus diesem Kreis sozusagen. Er konnte nicht mehr zurück. Er macht sich trotzdem auf diesen Weg weg von seinem Vater und von seiner Familie. Nun, wie war die Zeit in der Ferne? Waren es rauschende Partys? Kaufte er sich viele Frauen? Verwickelte er sich in zweifelhafte Bankgeschäfte? Verausgabte er sich in teure Werbekampagnen? Leistete er sich kostspielige Autos? Urlaubsreisen, Klamotten, Handys und Häuser, was auch immer. Jeder von uns hat seine eigene Vorstellung, wie man von einem ausgelassenen Leben leben kann, mit viel Geld, ohne Verantwortung und Bevormundung. Das, was wir uns schon lange wünschen und endlich geleistet haben, dein Lebensstandard setzt den Maßstab für deine Vorstellung, was dieser junge Mann so alles mit dem Geld gemacht hat. Es heißt aber in der Bibel, dass es dort eine große Hungersnot gab. Große Hungersnot, liebe Zuhörer, bedeutet in jenen Tagen, und es gibt Berichte darüber, Überlebenskampf, Plünderungen, Mord, Kannibalismus, Kinder wurden in die Sklaverei verkauft. Jesu Zuhörer wussten von dieser Dramatik, was das bedeutet. Es gab dort eine große Hungersnot in dieser Geschichte, die Jesus da erzählte. Und jetzt passiert in dieser Hungersnot Folgendes. Es steht in der Bibel, und dieser Sohn ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Das ist ein Bibelvers, der sehr schnell gelesen werden kann, aber da steckt sehr viel Tiefe drin. Und zwar die Wortwahl Bürger deutet darauf hin, dass es sich um einen wohlhabenden Mann handelte. Eine typische nahöstliche Vorgehensweise, arbeitslose Menschen bieten sich Reichen häufig auf sehr aufdringliche Weise an. Noch heute kann man das feststellen, zum Beispiel wenn ein Auto einfach an der Ampel geputzt wird oder ein Mensch oder einem die Menschen folgen, die Taschen aus der Hand versuchen zu reißen und zu tragen und dafür irgendwie Geld zu verlangen. Alle versuchen, sie loszuwerden, sind vergeblich. Stattdessen erwarten sie für ihre loyalen und hilfsbereiten Dienste ein Entgelt. Sie haben sich quasi an sie gehängt. Und so hängt dieser Mann, der in so einer verzweifelten Lage gerät, hängt sich an diesen wohlhabenden Mann, um quasi irgendwie von ihm etwas zu bekommen. Liebe Zuhörer, wisst ihr, und sein Absturz ist eigentlich absolut, man vermutet, dass dieser wohlhabende Mann ihn einfach loswerden wollte, aber er wurde ihn einfach nicht los. Er hat alles probiert. Er stand am Tor dieser junger Mann und klebte dauernd an diesem Bürger sozusagen. Und man vermutet, dass er ihm quasi ausgerechnet an die Schweine gestellt hatte, weil er wusste, dass er ein Jude war. Was bedeutete für einen Juden die Schweine? Liebe Zuhörer, das war absolut ein No-Go. Alles, was eine Steckdose vorne, einen Propeller hinten hatte, das war für einen Juden, das geht einfach nicht. Das war etwas, was absolut das unvereinbar war. So etwas trieb einen Menschen absolut in die Tiefe. Das war das Schlimmste für einen Menschen wie ihn. Aber der Vers sagt nicht, dass er die Schoten aß. Sie erwähnt sein Verlangen danach. Letzten Endes besagt es, dass der Sohn sich wünschte, ein Schwein zu sein. Ihnen ging es besser als ihm, denn sie hatten wenigstens etwas zu essen. Liebe Zuhörer, und hier fällt er eine Entscheidung. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine aßen, und niemand gab sie ihm. Und jetzt trifft er eine Entscheidung. Und viele Ausleger sagen, dass das der Wechsel oder der Wendepunkt in dem Leben dieses jungen Mannes war. Und lass mich etwas sagen, das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Wendepunkt im Leben dieses jungen Mannes. Denn er ist hier absolut im Tiefpunkt gelandet. Und er trifft eine Entscheidung. Er trifft eine Entscheidung, zum Vater zu gehen. Aber das ist nicht der Wendepunkt in seinem Leben. Oh, liebe Zuhörer, was tut ein Mensch, wenn er in einer Not ist? Was tun Menschen, wenn sie Hunger haben? Und du sagst ihnen, weißt du, du musst an Gott glauben. Und der andere sagt, wirst du, wenn du mir Essen gibst, glaube ich an Gott. Ein Mensch, der in einer Notsituation ist, hat nur einen Wunsch, aus dieser Notsituation herauszukommen. Wenn du mit ihm über Gott sprichst, er wird sich bekehren vor dir. Ich habe es erlebt, Menschen im Gefängnis haben sich bekehrt, weil sie einfach in solchen Notsituationen waren. Sie wollten einfach nur raus. Das ist nicht die echte Entscheidung, die ein Mensch trifft. In der Notsituation ist der Mensch von dieser Not sowas von geblendet. Er kann keine ehrliche und eine freiwillige Entscheidung für Gott treffen. Das funktioniert nicht. Dieser junge Mann hat in dieser schweren Lage, in diesem Tiefpunkt seines Lebens, trifft er eine Entscheidung, zu seinem Vater zu gehen. Und zwar mit einem ganz besonderen Grund. Er hat einen Plan. Er hat einen Plan und sein Plan sieht vor, seinen Vater dazu zu bewegen, ihn als Arbeiter anzustellen und ihm dann mit dem verdienten Geld das verprasste Erbe zurückzuzahlen, um wieder Aufnahme in die Dorfgemeinschaft zu bekommen. Er dachte vielleicht, dass er im Nachbardorf mal wohnen könnte und dann zum Vater gehen könnte und dort arbeiten könnte und sein Erbe zurückbezahlen. Oh, wie viele Menschen bin ich begegnet, die gesagt haben, ich werde auf Knie nach Mekka rutschen, ich werde das und das alles tun, um einfach das zurückzubezahlen, was ich Gott angetan habe. Wir können Gott nicht zurückbezahlen, liebe Zuhörer. Ich kann mit meinem Leben Gott nichts zurückbezahlen. Und das hatte dieser junge Mann vor. Er ging mit diesem Gedanken, dieser Gedanke trieb ihn zurück zum Vater. So macht er sich auf dem Weg zurück zum Vater. Und eigentlich, lieber Zuhörer, passiert genau beim Vater genau das, was wir in diesem Wochenspruch gelesen haben oder gesehen haben. Diese Überraschung dieses jungen Mannes, die er erlebt bei seinem Vater. Wo sein Vater ihm entgegenläuft, wo sein Vater ihm quasi überrascht. Kann dieser junge Mann seinen Plan erklären? Das heißt, stopp, Vater, stopp, Moment, bevor du mich hier küsst und bevor du mich hier, hey, ich möchte mit dir reden über einen Deal, über einen Vertrag. Ich werde dir alles zurückzahlen, weißt du, so, er konnte nichts tun. Er konnte seinen Plan, seinen Vater noch nicht mal ausbreiten, weil die Liebe des Vaters so unglaublich stark ist und groß ist. Ich habe Menschen erlebt, die einen Kopf voller Pläne hatten, wie sie Gott das zurückzahlen könnten. Und wenn sie Gott erleben, jeder, der Gott begegnet, der kann seine Pläne nicht mehr ausbreiten. Der kann alles vergessen. Diese Liebe, die man erlebt, wenn Gott einem entgegenkommt, das ist unglaublich. Das ist in Worte nicht zu beschreiben, liebe Zuhörer. Wisst ihr, der Vater läuft viel schneller als Kezazai. Ihr müsst euch vorstellen, eigentlich durfte dieser junge Mann ins Dorf gar nicht reinkommen. Er dürfte das von der Dorfgemeinschaft nicht reinkommen. Er müsste quasi von diesem Dorfältesten begrüßt werden und den Tontopf müsste von ihnen geschmettert werden. Und dann wurde verhandelt, wie man mit dieser Situation umgehen sollte. Aber der Vater, er läuft schneller als Kezazar. Er läuft schneller als das Abschneiden. Ihm war es egal, ob der Dorfälteste da ist oder nicht. denn seine Liebe brannte für seinen Sohn und er rannte ihm entgegen. Wisst ihr, die Begrüßung ist so gewaltig, finde ich. In der Dorfgemeinschaft werden Entscheidungen normalerweise immer gemeinsam getroffen. Dafür wird lange diskutiert und erst wenn ein Kompromiss gefunden wurde, wird die Entscheidung verkündigt und tritt in Kraft. Normalerweise wären die Dorfältesten zusammengekommen und hätten über das Schicksal des heimgekehrten Sohnes beraten und dann entschieden. Der Vater verhält sich gegen die kulturelle Norm, als er ihm entgegenläuft, um sich mit seinem Sohn zu versöhnen, bricht er alle Regeln der orientalischen Gesellschaft. Gott bricht alle Regeln, um seiner Liebe mir entgegenzukommen. Das ist nicht etwas, es geht nicht um die Regel, die er bricht, sondern es geht um die Liebe, die dieses Beispiel erklären möchte. Die Liebe ist so tief von Gott zu mir. Das ist etwas, was mich zutiefst berührt. Der Vater macht vier Dinge. Er wurde innerlich bewegt, er lief ihm entgegen, er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Das sind die emotionale Seite, die Gott hat, wenn Menschen zu ihm kommen. Das ist das, was Gott tut, wenn er Menschen entgegenläuft. Und ich finde noch etwas sehr, sehr wichtig in dieser Geschichte. Wisst ihr, der Vater gibt ihm vier Dinge in dieser Situation. Und das muss man einfach mal begreifen, was das für eine besondere Situation war. Direkt da bei der Begrüßung gibt der Vater ihm vier Dinge. Er lässt ihn Gewand holen. Ein Gewand hat man einem Menschen gegeben, den man für sehr besonders, das war ein Gewand der Ehre, der Anerkennung. Wenn ein Mensch ja irgendwie mir sehr nahe steht, hat man ihm ein Gewand gegeben. Ihr wisst, dass Jakob seinem Sohn Josef dieses Gewand geschenkt hat, um ihm zu zeigen, du bist mir wertvoller als die anderen. Dieses Gewand bekommt dieser Sohn einfach direkt bei der Begrüßung. Er hat es sich noch nicht verdient, er hatte noch nicht mal gesagt, dass er sich jetzt bessern wird. Er wird überfallen mit diesem Gewand. Ein Gewand der Ehre. Das Zweite, was der Vater ihm schenkt, sind Schuhe. Wisst ihr, was das bedeutet, Schuhe? Es ist so, Schuhe sind im Orient sehr, sehr wichtig. Das heißt, Schuhe bedeutet, alles, was ich mit Schuhen betrete, das gehört mir. Das ist mein Land. Zum Beispiel, wenn man zu Leuten zu Besuch kommt und man zieht die Schuhe nicht aus, ist das eine Unhöflichkeit. Ganz einfach, weil man damit symbolisiert, ich beanspruche dieses Land für mich. Das heißt, dass man die Schuhe auszieht, heißt, ich ehre diesen Haushalt. Ich ehre und sage, das gehört nicht mir. Und der junge Mann kommt dort ohne Schuhe. Und der Vater lässt ihm sofort die Schuhe anziehen. Das heißt, alles Land, was er jetzt betrifft, gehört ihm. Das ist unglaublich. In diesem Moment, wo er sich noch überhaupt nicht bewährt hat und keine Leistung gebracht hatte, gibt der Vater ihm diese Schuhe. Und das Dritte, was er bekommt, ein Siegelring. Und das finde ich unglaublich. Er bekommt einen Siegelring. Wisst ihr, was das bedeutet? Ein Siegelring zu haben, heißt, wenn ein Sohn einen Siegelring trug, war das der Bevollmächtigte, der alle Geschäfte des Betriebes abschließen konnte. Er war bevollmächtigt, Unterschriften, Verträge abzuschließen und er konnte auch diesen Betrieb ruinieren mit diesem Siegelring. Er war bevollmächtigt. Merkt ihr, was für eine Liebe dieser Vater hat? Was er ihm da schenkt, was er ihm da zutraut, diesem Sohn, der angeblich eigentlich weggelaufen ist und alle Beziehungen gebrochen hat. Und abgebrochen hat. Und das Besondere, das Letzte, er schenkt ihm das Mastkalb. Das heißt, wenn es ganz besondere Ereignisse gab, wurde ein Mastkalb geschlachtet und es wurde gefeiert. Es wurde gefeiert. Liebe Zuhörer, ich möchte euch noch kurz zeigen, wie diese 33 Bergarbeiter, als sie rauskamen aus dieser Mine, wo ich das am Anfang erklärte, wie sie gerettet wurden, wie sie reagierten. Schaut mal, das ist der Erste, der rauskam, wie er begrüßt wird von den anderen. Er ist gerettet, er kann es kaum fassen. Schaut mal, dieser kleine Junge, er wartet auf seinen Vater. Er wartet auf seinen Vater, der gerade hochgeholt worden ist. Da ist der Vater und er sieht den kleinen Jungen. Und diese Begrüßung ist für mich genial. Wenn Menschen gerettet werden, das ist unglaublich und dazu rufe ich heute Morgen auf. Es ist das Schönste, wofür man stehen kann. Es ist die schönste Botschaft, für die ich hier stehen kann, um zu sagen, hey, komm zurück, komm zum Vater, nicht zu mir, nicht zu dieser Gemeinde, nicht zu diesen Menschen hier, sondern zum Vater, Herz Gottes. Das ist das Genialste, das ist das Schönste, was dir in deinem Leben passieren kann. Und ich durfte an so vielen Begegnungen teilhaben. Und ich sage euch ehrlich, das war jedes Mal, hat es mich überwältigt. Wenn du siehst, du bist dabei, aber du trittst zurück und siehst, wie ein Mensch Gott begegnet und wie Gott ihn empfängt und wie Gott ihn in den Arm nimmt, wie Gott ihn zu sich holt. Liebe Zuhörer, ich möchte abschließen mit diesem Gedanken, was wir jeden Abend immer hatten. Und zwar heute mit dem Gedanken, gestern war das Komm rein von dem Vater, seinem älteren Sohn sagte, heute ist das der Gedanke, willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist. Komm zu mir. Und das ist das Besondere, was Gott ausspricht. Und ich möchte diese Einladung aussprechen und möchte das so, wie wir das auch in den Abenden hatten, dass wir ein Lied gemeinsam singen. Sag nicht nein, Gott ruft auch dich. Und während wir dieses Lied singen, möchte ich einladen, einfach als Zeichen hier nach vorne zu kommen und einfach zu sagen, ja, ich komme, Gott, ich antworte auf deine Begrüßung. Ich antworte auf dein Liebeswerben. Ich antworte darauf, dass du mich rufst. Willkommen zu Hause. Ich bitte euch als alle aufzustehen. Wenn du spürst, dass Gott heute Morgen zu dir redet, dann gib Gott eine Antwort. Reagiere auf diesen Ruf. Willkommen zu Hause.
Sag nicht nein, Gott ruft auch dich, sieht, wie es um dich steht. Sag nicht nein, wenn dir sein Wort tief zu Herzen geht. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort. Sag nicht nein, denn deine Zeit liegt nicht in deiner Hand. Sag nicht nein, die Zeit vergeht wie die Spur im Sand. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort. Sag doch ja, er liebt dich so und gab sein Leben hin. Sag doch ja, er ist dein Ziel und des Lebens Sinn. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort. Sieh, er liebt dich, nimmt deine Sünden und die Lasten dir fort. Neues Leben will er geben, komm und glaube seinem Wort.
Lieber Vater, wir wollen stille werden und wollen dich anbeten. Wir wollen die Macht deiner Liebe anbeten, Herr, weil sie heute wieder unter uns ist. Weil es ein Tag ist, wo du deine Gnade über uns, die Gnadensonne über uns scheinen lässt. Danke, Herr, dass deine Liebe heute aktuell ist und dass deine Liebe heute in diesem Raum ist und dass du hier bist mit ausgebreiteten Armen. Danke, Jesus, dass du die Menschenherzen kennst und danke, dass wir diese Liebe bekannt machen dürfen, dass wir sie laut aussprechen dürfen. Danke dafür, dass ich das tun darf, Herr. Es ist ein besonderes Vorrecht. Danke, Herr Jesus, dass du diese Liebe heute den Menschen anbietest. Und ich danke dir für die Menschen, die vielleicht nicht geschafft haben, eine Entscheidung so öffentlich zu treffen, aber eine Entscheidung im Inneren getroffen haben. Danke dir dafür, dass du mit deiner Liebe diesen Menschen begegnet bist, genauso. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich bete die Macht deiner Liebe an. In diesem Morgen segne uns auch weiterhin in diesem Tag. Amen. Nimm bitte Platz.